Ich beginne mal mit der Vorgeschichte des Buches. Ich habe genau vor einem Vierteljahrhundert, 1995, 96, Studierende ausgebildet an der Fachhochschule in Potsdam, die Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen werden wollten. Und die kamen damals, noch relativ kurz nach der Wende und der Vereinigung, kamen die zu mir und sagten, bei ihnen in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern breite sich die Kinderarmut so dramatisch aus und fragten oder baten mich, Lehrveranstaltungen anzubieten zu dem Thema Kinderarmut. Ich habe das nicht abgelehnt, sondern mich bemüht, mich in diesen Problemkreis einzuarbeiten. Und wir haben dann sowohl Seminare als auch Projekte dazu gemacht. Und als ich dann 1998 nach Köln kam, hier an die damals noch erziehungswissenschaftliche, heute humanwissenschaftliche Fakultät, wo ich dann Lehrerinnen und Lehrer zukünftige ausbildete, da lag es natürlich nahe, dieses Thema Kinderarmut auch mitzunehmen. Und es hat dann Buchveröffentlichungen, Forschungsprojekte dazu gegeben. Und das Thema ist eigentlich so lange, bis ich dann 2016 pensioniert wurde, ein ganz zentrales Thema gewesen, sowohl in Lehrveranstaltungen, auch zum Beispiel, aber auch in Prüfungen, in Examensarbeiten, weil natürlich dieses Problem von armen Kindern in den Klassen, außer wenn man vielleicht in Lindenthal oder vielleicht auch in Sülz, in Hahnwald gibt es, glaube ich, keine Schule unterrichtet, natürlich immer präsent ist. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass die Kinderarmut die Menschen zwar anrührt, dass aber in dem Moment, wo es dann um Erwachsene geht, doch eher so eine gesellschaftliche Stigmatisierung da ist. Man spricht dann eben von Faulenzern, von Drückebergern, von Sozialschmarotzern, während man den Kindern zugute hält, dass die natürlich unschuldig sind an diesem Schicksal, in eine arme Familie hineingeboren zu werden. Und mich hat das aber veranlasst, mich von dem Thema wegzubewegen, weil mir ging es um die Armut von Kindern. Mir ging es nicht so sehr um diese kleinen, süßen, niedlichen Wesen. Wir haben ja selber noch einen 5-jährigen Sohn, der total niedlich ist. Der ist jetzt nicht arm, aber wenn natürlich so ein kleines Wesen in eine Familie hineingeboren wird und dann vielleicht auch ein armer Jugendlicher wird, wie das häufig ist, und dann vielleicht auch wieder arme Kinder bekommt, hat das natürlich noch mal eine besondere Dramatik, was ich nicht leugnen will. Aber die strukturellen Fragen, die werden im Grunde bei der Kinderarmut, so war mein Eindruck, nicht gestellt. Und deshalb habe ich mich dann der Erwerbsarmut, sprich Hartz IV und dem Niedriglohnsektor zugewandt, auch der Altersarmut, dazu auch ein Buch gemacht und bin so ein bisschen von den Kindern weggegangen. Und was mir auch klar geworden ist sehr schnell, war, dass das eigentliche Problem gar nicht die Armut ist, sondern dass die Armut Teil eines größeren Problems ist, nämlich der Ungleichheit oder der sozialen bzw. sozioökonomischen Ungleichheit. Und deshalb habe ich dann ja auch die letzten drei Bücher diesem Thema eher gewidmet. Also einmal die zerrissene Republik, dann Ungleichheit in der Klassengesellschaft und jetzt auch dieses Buch Kinder der Ungleichheit. Der Campus Verlag kam nämlich auf uns zu und wollte, dass zum ersten Mal wir als Ehepaar ein Buch schreiben. Wir haben uns da 2, 3 Jahre lang gesträubt. Dann kam die Pandemie und der Verlag ist auch darauf eingegangen, dass eben nicht die Kinderarmut diesmal das Thema sein sollte, sondern die Kinderungleichheit, wie wir das dann genannt haben. Und dann fiel uns auch der Titel ein, Kinder der Ungleichheit, was übrigens eine Doppelbedeutung hat. Wir meinen eigentlich nicht nur die Kinder, die natürlich unmittelbar betroffen sind von dieser Ungleichheit, sondern wir meinen eigentlich uns alle. Weil wir alle sind natürlich Kinder der Ungleichheit, nämlich Teil einer Gesellschaft, die stark durch Ungleichheit geprägt ist. Was ist unter Ungleichheit zu verstehen? Also ich meine damit natürlich nicht die Ungleichheit, die ich jetzt hier sehe, wenn ich ins Publikum gucke. Das sind Männer, das sind Frauen, vielleicht auch Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen. Das sind Hellhäutige, Dunkelhäutige, das sind Menschen, die sich auf andere Art und Weise voneinander unterscheiden. unterscheiden, vielleicht auch unterschiedliche Hobbys und Sportarten pflegen. Diese Ungleichheit, die einerseits vielleicht als biologische oder natürliche Ungleichheit zu bezeichnen wäre, dass wir anders aussehen, beispielsweise eine andere Körpergröße haben, aber auch diese selbstgewählte Ungleichheit, welche Sportart ich treibe oder nicht treibe, die ist natürlich nicht gemeint, sondern gemeint ist eine strukturelle Ungleichheit, die hervorgeht aus dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Und da ist natürlich sicherlich Armut und Reichtum das, was die Ungleichheit ausmacht. Wobei wir natürlich nicht das Ganze auf eine Geldfrage reduzieren wollen. Aber Armut und Reichtum sind, denke ich, der Kern dieser sozioökonomischen Ungleichheit. Armut und Reichtum, wenn ich jetzt das auch noch erkläre, dann überziehe ich sicher. Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut arm ist jemand, der seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, der nicht genug zu essen hat, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, keine Wohnung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Gibt es nicht nur in den Entwicklungsländern des globalen Südens, sage ich gleich dazu, sondern 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose, also Menschen, die auf der Straße leben, gibt es in Deutschland, also auch bei uns, gibt es absolute Armut. Aber in einem so reichen Land wie dem unseren ist sicherlich dominant und von größerer Bedeutung die relative Armut. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber sich vieles von dem nicht leisten, was für die allermeisten in der Gesellschaft als normal gilt. Der kann nicht mal ins Kino gehen, ins Theater, Freunde einladen, in ein Restaurant. Der kann als Kind auch nicht, häufig zumindest nicht, in Zirkus, in Zoo oder auf eine Kirmes gehen, weil einfach das Geld fehlt. Und er ist benachteiligt, wer relativ arm ist, auch in Bezug auf die Partizipation, also teilzunehmen. Ich sage das lieber als teilzuhaben, weil teilzuhaben so von oben nach unten guckt. Von unten teilzunehmen an sozialen, an kulturellen, an politischen Prozessen in der Gesellschaft ist deshalb schwer möglich, weil das Geld fehlt. So, jetzt mal ganz kurz zu den Zahlen. 15,9% der Menschen in der Bundesrepublik gelten als armutsgefährdet oder ich würde sagen als einkommensarm, weil die Europäische Union definiert in einer Konvention, dass derjenige als armutsgefährdet gilt, der weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das sind 1.074 Euro im Monat für einen Alleinstehenden. Das heißt, wer darunter liegt, unter dieser Armutsrisikoschwelle, der ist armutsgefährdet. Meistens sind es ja Mütter, bei einer Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 Jahren sind es 1.396 Euro. Bei einem Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren sind es 2.255 Euro, damit Sie eine Vorstellung haben, wo diese Armutsrisikoschwelle jetzt in Euro und Cent ausgedrückt liegt. So, und natürlich, das wird dann meine Frau eher darstellen, sind jetzt ganz bestimmte Gruppen in der Gesellschaft stärker diesem Armutsrisiko ausgesetzt als andere und auch die Kinder, weil die natürlich arm sind, weil ihre Eltern bzw. ihre Mutter arm ist. Reichtum in Deutschland. Gibt es Zahlen, die ich jetzt mich beschränke auf das Vermögen, weil ich denke, so wie man die Einkommensarmut als Indikator nimmt bei den Armen, ob jemand arm ist oder nicht, so muss man beim Vermögen ansetzen, um festzustellen, ob jemand reich ist, weil das Einkommen, das meistenteils, wenn Sie die Statistiken lesen, in den Medien, dann wird auch der Reichtum festgemacht am Einkommen. Das halte ich für völlig falsch, weil das Einkommen kann schnell entfallen. Man hat das während der Pandemie gesehen. Wenn ein Geschäft oder eine Eckkneipe geschlossen werden musste im Lockdown, dann konnte die Einkommensquelle, die vielleicht vorher durchaus jemand gut ernährt hat, plötzlich entfallen Und der Mensch hat dann manchmal, wenn er Solo, Selbstständiger oder Kleinunternehmer war, vor dem Ruin gestanden. Deswegen ein Vermögen, das kann nicht so schnell entfallen. So, und wie ist das Vermögen verteilt in Deutschland? Sehr, sehr ungleich. Die 45 reichsten Familien besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. 10% der Reichsten, sagt das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, besitzen mehr als 67% des Nettogesamtvermögens. Das reichste Prozent besitzt mehr als 35% des Nettogesamtvermögens und auch das reichste Promille hat noch mehr als 20% des Nettogesamtvermögens. Das heißt, auch bei den Reichen konzentriert sich gewissermaßen der wirkliche Reichtum an der Spitze. Bin ich mit meiner Zeit am Ende? Gut. Dann mache ich nur ganz kurz die Ursachen. Also die eigentliche Ursache besteht darin, dass in einer kapitalistischen, marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft wie unserer, einer kleinen Minderheit, die Produktionsmittel, die Unternehmen, die Banken und Versicherungen gehören und der großen Mehrheit der Bevölkerung gehört nur ihre Arbeitskraft, die sie auf einem Markt verkaufen müssen, der das manchmal nicht hergibt, ganz besonders dann nicht, wenn sie qualifikatorische Defizite haben oder psychische oder gesundheitliche Beeinträchtigungen. Aber entscheidend dafür, dass die Ungleichheit wächst, denke ich, ist bei uns vielleicht unter dem Einfluss des Neoliberalismus zu verzeichnen. Erstens eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, Stichwort Agenda 2010 und Hartz IV. Zweitens der Um- und Abbau oder die Demontage des Sozialstaates. Wenn man zum Beispiel mit der Arbeitslosenhilfe die Existenz von 2,2 Millionen Menschen und ihren Familien sichernde Lohnersatzleistung abschafft und am 1. Januar 2005 mit Hartz IV eine bloße Lohnergänzungsleistung, das Arbeitslosengeld II, schafft, das nur das Fürsorgeniveau erreicht, dann hat man natürlich ganz viele Familien und ganz viele Kinder, die arm sind. Und das Dritte, was ich für entscheidend halte, ist eine Steuerpolitik, die einfach Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, begünstigt, dass alle Kapital- und Gewinnsteuern in der Vergangenheit, in den vergangenen 2, 3 Jahrzehnten entweder abgeschafft oder nicht mehr erhoben werden oder stark gesenkt worden sind. Das hat dazu geführt, dass die Reichen reicher geworden sind und die Armen sind zahlreicher geworden, unter anderem deshalb, weil mit der Mehrwertsteuer die Steuer, die die Armen trifft, fast als einzige Steuer erhöht worden ist von 16 auf 19%.